Ein Fakt. Das Magazin. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Das war eine der berühmtesten Parolen der 68er-Bewegung. Von der jungen BRD-Regierung wurde gefordert, arbeitet die Nazi-Vergangenheit von Richtern, PolitikerInnen und Professorinnen auf. In den 70er Jahren ist jedoch das Gegenteil passiert. Der sogenannte Radikalenerlass oder auch Extremistenbeschluss genannt, ist in Kraft getreten.
Der Erlass ist letzte Woche 50 Jahre alt geworden. Wir sind Hanna Rosenthal
und Martha Blumenthaler
und haben uns den radikalen Erlass genauer angeschaut. Vor unserer Recherche hatte ich zumindest noch nicht davon gehört. Was steckt also dahinter?
Radikalen Erlass. Der Beschluss der Bundes- und der Länderregierung zur Überprüfung von BewerberInnen und Mitarbeitenden für den öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue vom 28. Januar 1972. Der Radikalenerlass basierte auf dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 1933 und einer Kabinettsorder aus Preußen von 1819, die die Staatstreue von Lehrkräften überprüfen sollte. BeamtInnen sollten sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen, auch in ihrer Freizeit. Im Zuge des radikalen Erlasses haben ca. 2250 potenzielle Verfassungsfeindinnen Berufsverbot erhalten. Dabei hat sich der radikalen Erlass stark auf linkspolitische Aktivitäten fokussiert.
Wir haben jetzt also Betroffene interviewt, die eben für unterschiedliche Dinge genau wegen diesem Erlass belangt worden sind und dann tatsächlich ein Berufsverbot erhalten haben. Auch die Rolle des Verfassungsschutzes für den radikalen Erlass werden wir genauer unter die Lupe nehmen.
Und um den radikalen Erlass juristisch zu verstehen, haben wir uns zwei Verfassungsrechtsexperten der Uni Bielefeld zum Interview eingeladen. Und für uns war auch wichtig, ob und wie die Betroffenen vom radikalen Erlass entschädigt werden. Viele politisch engagierte Leute gehen auf Demos. Das war auch schon in den 70ern gang und gäbe und vor allen Dingen inspiriert dadurch die 68er-Bewegung. Und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass es für friedlichen Aktivismus irgendwelche Nachteile zu befürchten gibt.
Auch in einer legalen Partei aktiv zu sein oder für das Studierendenparlament zu kandidieren, verbindet man heute nicht gerade mit negativen Auswirkungen auf das eigene Leben und vor allem auf den Beruf. Der Radikalenerlass von 72 hat aber genau dafür gesorgt, dass Kleinigkeiten in Berufsverboten gemündet sind. Das war auch bei Christiane Bainski der Fall.
Weil es wurde ja den linken Studenten immer unterstellt, sie würden mit der RAF sympathisieren. Und das haben wir natürlich überhaupt nicht getan. Also mir hat man zum Beispiel vorgeworfen oder mich befragt dazu, hätte ja in einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg teilgenommen. Dann hätte ich auf der Liste des MSB Spartakus fürs Studentenparlament der Gesamthochschule Wuppertal kandidiert.
Bei Christiane Bainski hat es also schon ausgereicht, dass sie auf einer Anführungszeichen falschen Liste fürs Stupa kandidiert hat.
Eine Mitgliedschaft in Parteien wie der Deutschen Kommunistischen Partei, der DKP, war auch einer der Gründe, weshalb Betroffenen ein Berufsverbot auferlegt wurde. Bei Klaus Lips war das aber nicht die einzige Erkenntnis seitens des Verfassungsschutzes.
Ja, das war noch eine weitere Erkenntnis, sogenannte, nämlich, dass ich als Student Mitglied im SDS war.
Der SDS ist der Sozialistische Studierendenbund. Den gibt es auch noch heute. Bei Günter Rixilius sah die Situation anders aus.
Ich habe mitgearbeitet in der Roten Hilfe und die Rote Hilfe war eine Teilorganisation der KPD. Und die Rote Hilfe kümmerte sich um die Gefangenen der RAF, die im Knast saßen und es ging darum, die zu unterstützen. Es ging nicht unbedingt deren Politik jetzt propagandistisch zu vertreten, aber es ging darum, dafür zu sorgen, dass die menschenwürdige Haftbedingungen haben.
Das war nur ein Grund, wie Günter Rixilius meint. In seiner Verfassungsschutzakte waren nämlich auch Passagen aus seinen Lehrveranstaltungen als Professor der kritischen Psychologie vermerkt. Auch waren Teile aus seinen politischen Publikationen in der Akte.
In Fakt. Das Magazin.
Da Martha und ich keine JuristInnen sind, haben wir natürlich keine Ahnung, wie die ganze Situation rechtlich aussieht. Also haben wir uns mit Professor Fiesern und Professor Gusi von der Uni Bielefeld getroffen.
Die beiden sind hier an der Uni Experten für Verfassungsrecht. Und natürlich hat uns zuerst interessiert, ob der Radikalenerlass so überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Eigentlich gehört da ja die freie Meinungsäußerung und auch die Mitgliedschaft in nicht verbotenen Parteien dazu. Zuerst hat Professor Gusi uns erklärt, was das eigentliche Ziel des radikalen Erlasses war.
Der radikalen Erlass ist erlassen worden als eine Vorschrift, welche das Grundgesetz schützen sollte und eigentlich sich auf das Grundgesetz stützen sollte.
Das klingt ja eigentlich erstmal recht harmlos.
Das Bundesverfassungsgericht ist schon relativ früh zu dem Ergebnis gekommen, 1975. Das ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Aber es gibt natürlich Probleme.
Die Probleme, die Professor Fiesern anspricht, sind unter anderem die Tatsache, dass zum Beispiel die DKP nie verboten wurde. Das Grundgesetz der BRD sieht eine wehrhafte Demokratie vor und BeamtInnen können aus dem Dienst entlassen werden, wenn sie zum Beispiel Mitglied in einer verbotenen Partei sind. Dann wäre auch abzusehen, dass sie nicht hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünden. Das ist die Grundlage für eigentlich ein Berufsverbot. Also war laut Fiesern der radikalen Erlass so eine Art Schleichweg, um beispielsweise die DKP nicht verbieten zu müssen.
Dass ein Berufsverbot in dem Fall rechtens ist, läge daran, dass das Bundesverfassungsgericht und Verwaltungsgericht der Meinung gewesen wären, dass Beamtinnen, wenn sie im Dienst sind, zu einem gewissen Grad Freiheiten wie die Meinungsfreiheit aufgeben. Professor Güsi hat uns das bezogen auf den radikalen Erlass so erklärt.
Man ging also davon aus, dass im Dienst die Grundrechte ein Stück aufhörten und dass im Dienst die Beamten dann eben keine Grundrechtsträger seien. Und weil man da ganz sicher sein wollte, wollte man eben auch nur Leute einstellen, die, so drückte man es sich aus, die Gewähr dafür bieten, dass sie auch im Dienst verfassungskonforme Auffassungen äußern würden.
Wichtig waren hier für die Politik vor allem die LehrerInnen und Lehramtsstudierenden. Das zeigt sich zum Beispiel anhand eines damaligen CDU-Plakats. Dort steht: Wir lassen nicht zu, dass Kommunisten unsere Kinder zu Kommunisten erziehen. Aber getroffen hat der radikalen Erlass hinterher alle Berufsbeamtinnen, egal ob bei der Post, der Bahn oder an den Hochschulen.
Wie Martha gesagt hat, das gesamte Berufsbeamtentum war vom radikalen Erlass betroffen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was ist dieses ominöse Berufsbeamtentum und wo kommt das eigentlich her und wie wird das geregelt?
Berufsbeamtentum. Die Gesamtheit der BerufsbeamtInnen innerhalb eines Staates. Das Gesetz zum Berufsbeamtentum, kurz Berufsbeamtengesetz von 1933, gab dem NS-Regime die Möglichkeit, Zitat, Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, in den Ruhestand zu schicken oder sie aus dem Dienst zu entlassen. Das Berufsbeamtengesetz sah außerdem den ARIA-Nachweis für BeamtInnen vor. Das aktuell in der Bundesrepublik Deutschland geltende Gesetz zur Rechtsstellung von BeamtInnen ist das Bundesbeamtengesetz. Dieses sieht eine Entlassung aus dem Beamtentum unter anderem vor, wenn BeamtInnen wegen Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates verurteilt werden.
Jetzt wissen wir also, wer diese BeamtInnen sind. Der Journalist Heribert Prantl meint, wer sich mit dem radikalen Erlass beschäftigt, muss sich auch mit dem Verfassungsschutz beschäftigen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Der Verfassungsschutz war nämlich die ausführende Kraft des radikalen Erlasses.
Verfassungsschutz. Allgemeine Bezeichnung für die Bundes- und Landesämter zum Schutz der Verfassung in Deutschland. Ziel dieser Ämter ist es, Informationen zu sammeln und auszuwerten, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Indirekter Vorgänger des Verfassungsschutzes war der Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das Ziel, eine Trennung zwischen Geheimdienst und Polizei wieder zu etablieren. Trotzdem wurde in der jungen BRD viel Ex-NS- und Gestapo-Personal wieder eingestellt, unter anderem in Positionen des Verfassungsschutzes.
Laut Prantl ist der Verfassungsschutz kein Verfassungsorgan, sondern ein Behördenkonglomerat, also eine Zusammenballung von Behörden. Diese operiere in diesem Fall im Geheimen, würde von der Regierung dirigiert und dürfe von der Justiz nicht kontrolliert werden. Deren Überwachungskompetenzen seien außerdem in den vergangenen 10 Jahren aber erheblich ausgeweitet worden.
Der Verfassungsschutz war eine Art vorgeschobener Beobachter im Kalten Krieg. Laut Prantl hätte die junge BRD ein Feindbild gebraucht. Das seien dann die, in Anführungszeichen, Kommunisten gewesen. So ist beispielsweise 1956 die KPD, also die Deutsche Kommunistische Partei, verboten worden.
Man muss dazu auch sagen, es gibt nicht nur den einen Verfassungsschutz. In Deutschland gibt es 17, das Bundesamt für Verfassungsschutz, und je Bundesland noch ein Landesamt für Verfassungsschutz. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass der Verfassungsschutz bis 1955 unter Einfluss der Westalliierten stand. Das könnte die antikommunistische Haltung hinsichtlich des Kalten Krieges vom Verfassungsschutz erklären.
Eigentlich sollten keine Funktionäre der Gestapo, SS oder des SD, der SD war der Geheimdienst der SS, beschäftigt werden. Bis 1955 waren einige Ex-Gestapo-Leute beim Bundesverfassungsschutz als freie Mitarbeitende tätig. Nach 1955 waren sie regulär im Amt. 1963 waren noch 16 Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz als ehemalige Mitglieder von Gestapo, SS oder SD bekannt.
Stellt euch vor, ihr studiert jahrelang irgendwie irgendwas auf Lehramt oder freut euch einfach darauf, an einer Uni zu lernen, und dann werdet ihr nicht auf Lebenszeit verbeamtet oder auch nicht als Professor berufen, und ihr dürft dann auch im schlimmsten Fall nicht mal als angestellte Lehrkraft arbeiten.
So erging es zum Teil Betroffenen, die wir interviewt haben. Christiane Wainski konnte aufgrund des radikalen Erlasses 13 Jahre lang nicht als Lehrkraft arbeiten.
Hätte ich von Anfang an ein Angestelltenverhältnis gehabt, hätte ich 600 Euro mehr an Rente. Da habe ich dann nur noch 40% meines alten Nettogehaltes. Und wäre ich verbeamtet, stünden mir mindestens 63% zu. Das macht für mich eine Summe von 1.000 bis 1.500 Euro aus, die ich jetzt durch die Erfahrungen der politischen Diskriminierung jetzt in der Rente nicht habe.
Und bei dem Lehrer Klaus Lips sah die Situation etwas anders aus. Der hat es nämlich geschafft, erfolgreich gegen sein Berufsverbot zu klagen, und das sogar gleich zweimal. Trotzdem hat das Berufsverbot durch den radikalen Erlass sein Leben nachhaltig verändert.
Das hat mein Leben und das Leben meiner Frau total verändert, weil bis dahin waren wir relativ zivil, friedliche Leute, halt mit antikapitalistischen Ideen im Kopf. Jetzt ging es um unsere Existenz.
Und diese Erfahrung hat dafür gesorgt, dass Lips und seine Frau das Phänomen der Berufsverbote zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Sie unterstützen heute andere Betroffene, die es schlimmer getroffen haben als sie selbst, mit einem Solidaritätskonto und sammeln unter anderem auch Unterschriften, um die Politiker endlich dazu zu bewegen, Betroffene zu rehabilitieren.
Günther Rixilius bezeichnet das, was mit ihm passiert ist, als stilles Berufsverbot. Er wurde nämlich nie angeklagt. Jedoch wurde er nach seiner Habilitation trotz Listenplatz 1 an diversen Universitäten nicht als Professor berufen. Das lag an seiner Verfassungsschutzakte.
Zusammengebrochen, also richtig zusammengebrochen, bin ich dann 1990, als ich aus der Uni endgültig ausscheiden musste, weil da war klar, es gibt nichts mehr an der Uni. Ich hatte dann zwar noch Lehraufträge an verschiedenen Unis, aber das lief dann so langsam aus und war dann 2 Jahre arbeitslos. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meinen ausgeträumten Traum denke.
Auch meint Günther Rixilius, dass dem radikalen Erlass das Ziel, und zwar systemkritische Inhalte aus den Bildungseinrichtungen zu verdrängen, perfekt gelungen sei.
Was wir uns dann noch gefragt haben, nachdem wir von all den Folgen gehört haben: Haben die Betroffenen eigentlich ein Anrecht auf Schadensersatz?
Da meinten unsere Verfassungsexperten, dass das ganze Thema nicht so einfach sei. Es gab zwar den Fall von Dorothea Vogt, die vor dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte gegen ihr Berufsverbot geklagt hatte. Diesen Fall hat Professor Fisan als Präzedenzfall und nicht als Einzelfall eingeordnet. In diesem Urteil vom Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte sind Schadensersatzzahlungen seitens der BRD vorgesehen gewesen.
Präzedenzfall. Ein Fall vor Gericht, dessen Entscheidung als Maßstab für andere Fälle derselben Art gilt.
Allerdings heißt das jetzt nicht wirklich, dass alle Betroffenen vom radikalen Erlass auch wirklich Anrecht auf Entschädigung hätten. Professor Güsi hat uns auch erklärt, dass es zum Beispiel für immaterielle Schäden wie Schäden an der psychischen Gesundheit keinen Schadensersatz gäbe.
Und in dem Zusammenhang also ist es so, dass das die Leute also auf diesen Schäden, die sie also hier durch Maßnahmen erlitten haben, die aus heutiger Sicht als rechtswidrig bezeichnet werden müssen, dass die Leute auf diesen Schäden leider sitzen bleiben.
Also mittlerweile wird viel über die Rehabilitierung der Betroffenen gesprochen. Was wird denn eigentlich unter Rehabilitierung verstanden?
Rehabilitieren, das soziale Ansehen von Personen wiederherstellen und diese Personen wieder in das berufliche und gesellschaftliche Leben wieder eingliedern.
Einer der bekanntesten Unterstützerinnen der Betroffenen vom Berufsverbot ist die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die sogenannte GEW. Die GEW hat zum Beispiel Ende letzten Jahres mit einer Ausstellung im Landtag Nordrhein-Westfalen auf Berufsverbote und deren Folgen aufmerksam gemacht.
Die GEW entschuldigt sich auch offiziell dafür, damals nicht geschlossen gegen Berufsverbote vorgegangen zu sein. Jetzt fordern sie ganz klar von der Politik, dass das Unrecht der Berufsverbote aufgearbeitet wird. Außerdem wird von der Politik, besonders in NRW, gefordert, Vorschläge zur Entschädigung und eine Entschuldigung an Betroffene vorzulegen.
In einer GEW-Broschüre namens Berufsverbote aufarbeiten und entschädigen ist ein Text von Dr. Heribert Prantl. In diesem Text erklärt Prantl, dass 2016 in Niedersachsen eine Kommission zur Achtung langer Name, Aufarbeitung der Schicksale der vom Berufsverbot betroffenen Personen und der Möglichkeiten ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitation unter der rot-grünen Regierung gegründet worden ist. Also es hat sich eine Kommission gegründet, die eben dafür da sein sollte, um hier für Rehabilitierung der Betroffenen zu sorgen.
Und damals war die Regierung halt eben aus SPD und Grüner. Jetzt regiert in Niedersachsen seit 2017 eine schwarz-rote Regierung, also die CDU und die SPD zusammen. Und Prantl meinte, es wäre etwas still um besagte Kommission geworden. Es ist nicht nur still um die besagte Kommission, die wir vorher angesprochen haben, geworden. Prantl ist auch der Meinung, dass es nicht ausreichen würde, den radikalen Erlass offiziell aufzuheben. Zu unserer Verwunderung hat uns Professor Fieser nämlich erklärt:
Das Ding ist ja nie richtig widerrufen worden, es steht da noch. Und dann gibt es gelegentlich mal Einzelfälle, von denen man hört, wo sowas wieder hochgespielt wird.
Ja, das finde ich auch sehr krass. Also ich habe das auch gar nicht gewusst, dass dieser Erlass nie widerrufen wurde. Und laut Professor Güsi ist die Rechtsprechung mittlerweile aber weitergekommen. Betroffenen muss mittlerweile nämlich mitgeteilt werden, für was sie belangt werden. Das war ja bei den anderen oder halt früher noch nicht so, dass die Bescheid bekommen haben. Auch sagt Güsi mit Hinblick auf die heutige politische Lage:
Ich neige allerdings dazu, dass jedenfalls bei Berufen, in denen es um Waffenträger, um die Herstellung innerer Sicherheit oder die Ausübung von Staatsgewalt im engeren Sinne geht, dass bei solchen Berufen man auf die Verfassungstreue doch stärker achten muss.
Ja. Aber egal, wer sich zur heutigen Lage geäußert hat, Professor Güsi, Professor Fiesern oder auch Dr. Prantl in der GEW-Broschüre, hinsichtlich der Situation mit potenziell RechtsextremistInnen im Beamtentum heute sind sie sich relativ einig, dass sowas wie der radikalen Erlass, um stärker gegen RechtsextremistInnen im Beamtentum vorzugehen, nicht nochmal nötig sei. Die Verfassung als wehrhafte Demokratie könne sich selber vor ExtremistInnen schützen.
Also frage ich mich, warum wird nicht stärker gegen rechtsextreme Strukturen in Behörden vorgegangen? Fehlt da einfach der politische Wille, wenn die Verfassung doch eigentlich wehrhaft gegen Verfassungsfeinde sei?
Und weshalb dieser Schleichweg, radikalen Erlass nur 7 Berufsverbote auf rechter Seite gegenüber ungefähr 1000 bis 2000 auf linker Seite bewirkt hat, ist nicht nur Martha und mir, sondern auch Professor Güsi unklar.
Der radikalen Erlass wird immer mit der Fernhaltung von Linksextremisten aus dem öffentlichen Dienst in Zusammenhang gebracht. Ein Zusammenhang, der natürlich zusätzlich geeignet war, ihn zu delegitimieren. Warum der Verfassungsstaat nur von links und nicht von rechts gefährdet sein sollte, erschließt sich ja überhaupt nicht.
Wir haben ja, glaube ich, auch jetzt schon eine sehr große Bandbreite an Punkten, die dieses Thema betreffen, abgedeckt und sind, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden. Mein Name ist Martha Blumenthaler.
Ich bin Hanna Rosenthal und an dieser Stelle vielen lieben Dank an unsere KollegInnen Ann-Kathrin Spanke, Matthias Münzel, Felix Wilke, Pierre Buewitt und den Rest der Herz87.9-Redaktion für die Hilfe bei dieser Sendung und auch so ein bisschen für den seelischen Beistand.
Ja, also ich habe hier auch noch eine Service-Info und zwar Klaus Lips und seine Partnerin Christine haben auf einer Website, also die heißt auch berufsverbote.de, zum Beispiel eine Petition, die eben die Rehabilitierung von den Betroffenen vom Berufsverbot fordert. Also alle Links und auch Quellen findet ihr auf unserer Website. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, macht's gut und bis bald.